ARD. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1. Und ich habe heute jemanden zu Gast, der gar nicht oder die gar nicht weiß, dass ich von weit weg ihre Arbeit eigentlich schon länger beobachte. Zu Gast ist Dr. Irmit Sake und die ist Soziologin an der LMU in München. Und du forschst seit Jahren dazu, wie wir sterben, wie wir trauern und vor allem, welche Vorstellungen wir eigentlich im Kopf davon haben, wie Sterben aussieht. Und als folgender Satz gefallen ist, war mir klar, wir beide müssen reden, ich möchte mit dir reden. Du hast gesagt, Sterben ist eine entsetzlich ausweglose Situation und ich erlebe selten so viel Ehrlichkeit in öffentlichen Aussagen übers Sterben. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Kannst du einmal besser erklären für mich und auch für die, die zuhören, was erforscht ihr, du, dein Team an der LMU?
Also ich bin tatsächlich schon jetzt seit 25 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Zusammen mit Amina C. untersuchen wir, also wir sind Soziologen, wie die Gesellschaft mit diesem Thema umgeht. Das ist ja aus so einer gesellschaftlichen Perspektive schon auch grundsätzlich eine spektakuläre Geschichte, dass sozusagen regelmäßig das komplette Personal ausgetauscht wird von einer Gesellschaft. Und dann ist die Frage, wie passiert das eigentlich? Wie gelingt es von Seiten der Gesellschaft aus, der Institutionen und so weiter? Klappt das reibungslos? Das wissen wir alle. Aber dann hat es natürlich auch Folgen für die einzelnen Leute. Und das ist dann eben auch ein Teil der Geschichte, die wir untersuchen.
Wie bist du denn, wenn ich jetzt die 25 Jahre einmal zurückgehe, wie bist du zu der Thematik gekommen in deiner Arbeit?
Es ist immer ein bisschen Zufall einfach. Also ich bin nach München gegangen zu Amina C., der tatsächlich gerade auch ein Forschungsprojekt zu diesem Thema genehmigt bekommen hatte. Und dann haben wir tatsächlich beide vorher auch immer schon ein bisschen geforscht zu ähnlichen Themen, also Umgang mit der Zeit, Amina C. Ich habe viel Alternsforschung gemacht und da taucht das Thema ja auch auf.
Nochmal Alterns, also Alter, wie, ja, Menschen, genau. Wie Menschen altern oder wie soziologisch altern?
Genau, wie Menschen altern und wie das, für uns ist immer der Bezugspunkt die moderne Gesellschaft, also weil jetzt ja auch in der modernen Gesellschaft viel anders aussieht als in früheren Gesellschaften. Und dann, also man wird immer gefragt, warum dieses Thema? Es ist natürlich für Wissenschaftler auch ein sehr, sehr spannendes Thema und für Soziologen deshalb, weil das tatsächlich auch eine sehr einmalige Situation ist und wir eigentlich im Alltag sonst sehen, dass alles, was wir machen, das können wir nachher nochmal besprechen und erzählen und wir können es verarbeiten, so sagt man dann. Und beim Sterben ist es tatsächlich ja nicht so.
Ich habe mehrere Interviews und gerade vor kurzem auch wieder ein Interview in der Süddeutschen, meine ich, gelesen. Und was bei mir in meinem Kopf loslief und weswegen ich so Fragen an dich habe, weil ich in meiner Arbeit als Trauerbegleiter und Bestatter immer wieder diese Riesenkluft sehe zwischen dem, was Menschen, bevor das passiert, glauben, wie Sterben aussehen sollte und wie häufig da eine Illusion vorher herrscht. Und habe ich das richtig verstanden, dass ein Teil der Forschung, die ihr macht, eigentlich dahin geht, woher kommt unser Bild davon zu Lebzeiten und auch als begleitende Menschen, wie Sterben aussehen soll? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und ich würde sagen, Bild im Plural. Also welche Bilder haben wir eigentlich und was wir sehen ist, also du hast jetzt die Perspektive von Angehörigen ins Spiel gebracht und das ist aus der Perspektive von Bestattungen natürlich auch plausibel und es ist aber nur eine Perspektive unter mehreren. Also wir untersuchen unterschiedliche Berufsgruppen und auch betroffenen Gruppen sozusagen, die mit dem Thema Tod und Sterben zu tun haben. Und dann sehen wir, dass die jeweils ganz unterschiedliche Bilder entwickeln von diesem Thema und dass das für Angehörige dann in diesem Fall natürlich nochmal auch ganz anders ist als für die Sterbenden selbst.
Ich hatte gerade einen Moment, wir waren gerade auf Kinotour und da musste ich in einem Gespräch mit dem Publikum an dich denken und das wusstest du noch gar nicht. Ich versuche dir eine Szene zu erzählen, die mich wirklich nachhaltig bewegt hat. Wir waren mit einem Dokumentarfilm über unsere Arbeit unterwegs und da waren Gäste aus dem Hospizbereich, wo eigentlich immer eine gute Kommunikation besteht und da steht eine Dame auf und erzählt, ich persifliere das nicht, ich meine das ernst, sehr beseelt, wie sie heute einen unglaublich schönen, sanften Tod erlebt hat, wie jemand quasi ganz friedlich verstorben ist. Und meine Reaktion von der Bühne runter war, dass ich mir im ersten Moment die Nackenhaare aufgestellt haben, weil meine Frage an die Dame war, die Bilder, die damit generiert werden, also das, da ist für mich ein Bild, wie sich Menschen sterben, vorstellen im Idealfall und ich sie gefragt habe, was passiert dann? Und mit mir auf der Bühne war Michael, der Regisseur von dem Film, meinte, wenn bei Michael, wenn der Vater verstirbt, wenn das ein unglaublich schmerzhafter, langwieriger, schwieriger Prozess ist, was macht die Erzählung von der Dame aus dem Hospiz mit Michael? Und da habe ich sofort an eure Arbeit gedacht, weil da so zwei Bilder aufeinandertreffen, wo, glaube ich, Reibung da ist, oder?
Also diesen Satz von der Hospiz-Mitarbeiterin, den hören wir auch tatsächlich sehr, sehr oft. Und das ist eigentlich auch ein typischer Satz für dieses klassische Ideal, wie Sterben aussehen soll. Und also wenn du jetzt sagst, es gibt auch dieses Sterben, was tatsächlich sehr lange dauert und sehr schmerzhaft ist, dann ist das eigentlich gar nicht so überraschend. Es ist im Prinzip ein bisschen die Frage danach, welchen Moment nimmt man jetzt in den Blick, die lange Zeit vorher oder den Moment, an dem tatsächlich dann das Sterben zu einem Ende kommt. Und wir würden sagen, es klappt ja zum Schluss tatsächlich immer. und das kann man auch allen Beteiligten anmerken, dass sie wissen, irgendwann ist das halt vorbei. Auch wenn das sehr schmerzhaft war, dann findet das ein Ende. Und dieser letzte Moment, der ist tatsächlich ja eigentlich immer so, dass man das bestätigen kann, was die Pflegekraft gesagt hat.
Ich meinte nochmal einen Schritt weiter mit dir denkend, was macht es, wenn so eine Bilder generiert werden, also in öffentlichen Erzählungen? Und da bin ich mittlerweile echt vorsichtiger geworden. Und das war nochmal also eher eine Frage an dich. Habt ihr das beobachtet, was diese unterschiedlichen Bilder auch auslösen können? Weil ich mach's mal an einem anderen Beispiel. Wenn ich gefragt werde, Erik, die abgefahrenste Bestattung, die du je gemacht hast, sage ich mittlerweile, weißt du was, das beantworte ich nicht mit folgendem Grund, weil das im Zweifel nur Druck macht auf Menschen, die was anderes wollen und was anderes erleben. Schaut ihr euch das in der Forschung an, wie quasi so ein Bild des Sterbens auch zu Druck führen kann bei Menschen aus dem Umfeld von jemandem, der stirbt?
Ja, also diese klassische Beschreibung wäre, dass man sagen würde, wir optimieren unsere Vorstellung vom Sterben und möchten eigentlich das besonders gut hinkriegen. Und was wir jetzt in unserer Forschung sehen, ist, dass es eigentlich nochmal so ein bisschen anders ist. Also die Mitarbeiter in den Einrichtungen, die wollen es tatsächlich richtig gut machen. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr legitimes Anliegen. Und dann bemühen sie sich und möchten alles berücksichtigen, was relevant ist. Und dann sehen wir auf der anderen Seite bei den Sterbenden, dass in dem Moment, ich habe eben das ja schon mal gesagt, es gibt ein verschiedenes Ausmaß der Nähe zu dem eigentlichen Zeitpunkt des Sterbens. Und je näher dieses Sterben tatsächlich rückt, sehen wir, dass bei den Sterbenden quasi auch diese Situation richtig real wird und eigentlich die Erwartung gar nicht mehr so groß ist, dass das jetzt was Besonderes sein soll. Und im Prinzip auch die Situation entsteht, in der man sich gar nicht so genau damit beschäftigen will. Das zieht sich auch tatsächlich durch die Interviews durch. Also es gibt schon natürlich diese Situation, dass Menschen wenn es noch lange hin ist, sagen, ich möchte mal dies haben und möchte mal jenes haben und im Sterben soll das und das so und so sein. Aber wenn es dann tatsächlich soweit ist, dann sehen wir auch, dass die Situation in Organisationen und sehr viele Menschen sterben heute tatsächlich in Organisationen, in Krankenhäusern, Altenheimen, Pflegeheimen, sehr wenige in Hospizen. Und dass Menschen dann tatsächlich auch eigentlich so ein bisschen mehr Routine haben wollen und davon profitieren, dass in so einer Organisation alles so seinen normalen Weg geht und quasi so Alltag einzieht, obwohl eigentlich etwas bevorsteht, was tatsächlich ja sehr gruselig ist für die Betroffenen.
Kann ich dich fragen, nur damit ich eine Vorstellung habe, du hast gerade Interviews erwähnt, das heißt, ihr geht in der Forschung an Orte, wo Menschen sterben und befragt die vorher? Oder habt ihr da, wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben tatsächlich eine große Interviewstudie gemacht und sind in Hospize und auf Palliativstationen gegangen und haben da dann alle Berufsgruppen, die wir so finden konnten, interviewt. Und wir haben auch teilnehmende Beobachtungen gemacht. Und nicht nur die Berufsgruppen, sondern, und das ist typisch jetzt für unsere Zeit, auch die Sterbenden selbst haben wir befragt und die Angehörigen. Und das finde ich interessant, wenn man so überlegt, ich kenne das Thema jetzt schon seit, habe ich eben gesagt, 25 Jahren, als wir angefangen haben mit dem Thema, da haben wir das noch nicht gemacht. Und da hätte man noch gesagt, das macht man eigentlich nicht, Menschen, die im Sterben liegen, zu interviewen. Und dann ist es quasi eher zufällig mal passiert, dass wir ein Interview mit jemandem geführt haben und dann erfahren haben, der liegt eigentlich im Sterben. Und dann hatten wir dieses Interview auch. Und jetzt ist es aber so nach diesen Jahren, dass das auch schon normal geworden ist und uns Mitarbeiter in solchen Einrichtungen dann auch jemanden nennen können, von dem sie sagen, ach, der liegt hier im Sterben und ich denke, der wäre für so ein Interview wohl geeignet. Den könnten Sie tatsächlich auch nochmal fragen. Das ist ja eigentlich auch schon eine ganz komische Situation, dass heutzutage sterbende Interviews geben und etwas darüber sagen, wie das ist. Aber für uns natürlich von der Forschung her sehr hilfreich und ich glaube auch sehr typisch für unsere moderne Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist.
Und du hast davor, und das würde ich jetzt einmal noch dich fragen auch wollen, habe ich das richtig verstanden, dass ihr gesehen habt, dass Menschen, die versterben, wir reden mal nur über die, die das wissen, sich fast schon wünschen, dass das eine Art Regelhaftigkeit annimmt und dass das denen hilft, in eine Struktur zu kommen, wo sich das nach etwas Normalem anfühlt, weil da Menschen sind, die das professionell jeden Tag erleben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und das finden wir tatsächlich durchgehend in den Interviews wieder. Und würden auch sagen, bei dem, was wir so gesehen haben, dass das sehr gut gemacht wird in diesen Einrichtungen. Also wir haben Hospize und Palliativstationen angeguckt und die sind natürlich genau dafür auch gemacht. Das wird dort sehr gut gemacht. Aber interessanterweise ist die Selbstwahrnehmung der Leute, die dort arbeiten, ein bisschen anders. Und sie beschreiben sich so, dass sie sagen, sie sind dort in diesen Einrichtungen dafür da, alle Wünsche zu erfüllen und auf alles einzugehen, was da relevant ist. Und in gewissen Grenzen tun sie das auch. Wir wissen, Organisationen können das zum Schluss gar nicht auf alle Wünsche eingehen. Und ein wichtiger Wunsch von Sterbenden wäre immer wieder, und das hört man eben auch immer wieder, das findet man auch in der Literatur, sie wollen eigentlich nicht sterben. Sie wissen, dass sie diese Option nicht haben, aber wenn man ihnen das anbieten würde, würden sie diese Karte ziehen.
Ja.
Und diejenigen, die sie betreuen, die denken eigentlich, sie können das so gut machen, dass die Sterbenden das zum Schluss auch wollen, das Sterben.
Okay.
Und sind dann ein bisschen enttäuscht, ja, wenn sie dann doch erleben, dass jemand kommt und sagt, ich habe dann nochmal gehört, es gibt diese und jene Therapie, könnte ich das nicht kriegen.
Weil das ist das, was mich also persönlich einfach auch immer wieder umtreibt, zu gucken, ich formuliere das mal vorsichtig, wo schade ich mit der Arbeit, die man macht, eventuell auch Perspektiven. Und also habe ich das richtig verstanden? Ihr sagt, wisst ihr was? Eigentlich ist euer Job das Institutionalisieren, das Professionalisieren von Abläufen, weil das gibt Sicherheit. Aber das Überhöhen des Sterbens im Sinne von, das kann ein Ziel sein, wo du hin möchtest, eigentlich kontraproduktiv ist.
Ja, ich glaube, im Alltag machen sie schon richtig. Von ihrer Selbstbeschreibung her machen sie es falsch, würden wir sagen. Und wir versuchen das so ein bisschen zu korrigieren und zu sagen, ihr macht es eigentlich ganz gut, aber aus völlig anderen Gründen, als ihr selber denkt, dass ihr es gut macht. Sie denken selber, und da an der Stelle können es auch schwierig werden, sie sind sowas wie eine Familie. Und das ist so eine familiäre, mütterliche Form, würde ich jetzt mal überspitzt sagen, die sie anbieten wollen, dass jetzt so ein Sterbender kommt und alle Bedürfnisse erfüllt bekommt und jemanden findet, der ihn versteht. Und dabei berücksichtigt man nicht, dass natürlich Sterbende schon auch ein langes Leben gelebt haben und dass es gar nicht so einfach ist, wenn man jemanden jetzt neu kennenlernt, den einfach so zu verstehen. Und das können wir auch nicht, also jetzt hier im Interview, wir haben uns jetzt eben kennengelernt und haben gesehen, das funktioniert ganz gut, miteinander zu reden. Aber es ist ja schon auch sehr voraussetzungsreich, das hinzukriegen. Und wenn es dann ums Sterben geht, nochmal viel mehr. Und also ich würde sagen, so ein bisschen ist es so, Sie haben so ein Bild von Sterbenden, das ein bisschen ist wie ein Bild von Kindern, würde ich sagen. Und bei Kindern kennen wir das, dass sie sagen, was sie denken. Und das entsteht ja dann später, dass sie das verbergen können. Und das ist ja auch schon eine entscheidende Leistung beim Erwachsenwerden, dass man nicht immer alles sagen muss, was man denkt. Gut gemeint denken aber Pflegekräfte, dass jetzt da die Sterbenden alles sagen sollen, was sie denken, damit sie auch alles kriegen können, was sie wollen. Und es ist aber so, dass Sterbende tatsächlich, das sehen wir in den Interviews, die wir mit den Sterbenden geführt haben, natürlich so wie du und ich auch sich ihren Teil denken bei dem, was sie da jetzt erleben in dieser Einrichtung und beobachten, was mit ihnen passiert und das nicht alles sagen, was sie denken.
Was ich jetzt so spannend daran finde, auch als Folge für die Zukunft, ihr werdet es ja noch intensiver wahrnehmen als wir. Ich einfach ja sehe, dass die Hospizbewegung ganz viel Positives auch in Krankenhäusern bewirkt und dass dort intensiver auch auf diese Momente geschaut wird und auch Heime oder Altenwohnsitze versuchen, Sachen zu verbessern. Wenn ich das aber jetzt übersetze, sage ich ja, die sich quasi daran orientieren, sollten eher auf die alltägliche Arbeit schauen, die da am Menschen geleistet wird und weniger auf das, was nach draußen formuliert wird.
Ja, also wir haben in unserer Gesellschaft so ein ganz starkes Ideal, dass wir uns mit allem auseinandersetzen müssen, dass wir alles bewusst erleben wollen und dass wir drüber sprechen müssen. Und ich glaube, das müsste man so ein bisschen beim Sterben auch mal in Klammern setzen, weil wir ja auch da jetzt eine Art von Auseinandersetzung mit dem Thema erwarten bei Menschen, die eigentlich eher sich jetzt damit auseinandersetzen, dass ihnen alles verloren geht, was sie haben. Und die auch sehen, dass sie eigentlich sich gar nicht mehr so gebunden fühlen an das, was wir von ihnen erwarten. Und wo wir froh sein können, dass sie im Prinzip auch in ihren letzten Stunden mitmachen, was sollen sie auch anders machen? Ja, also ja. Sie fügen sich in die Situation, ja. weil sie erwachsen sind und weil sie wissen, dass es so ist. Und dann sollten wir ihnen eigentlich auch die Möglichkeit geben, das so zu machen, wie sie es machen wollen. Und wenn sie nicht sich bewusst damit auseinandersetzen wollen, sollte man sie auch nicht zwingen. Also es gab mal so Sterbephasen von Elisabeth Kübler-Ross. Und da hat man gesagt, man muss zum Schluss sich biografisch quasi abrunden und alles ordnen. Und es haben auch tatsächlich in unseren ersten Studien hier und da mal Pflegekräfte gesagt, dass sie sowas versuchen hinzukriegen. Das macht jetzt keiner mehr.
Ich auch einmal sagen, und ich weiß, das ist immer nicht beliebt, aber auch für die, die zuhören, Frau Kübler-Ross ist da an vielen Stellen vorsichtig formuliert, nicht mehr aktuell. Ich beobachte auch immer wieder, wie dieses Phasenmodell sich immer wieder als neues Ei irgendwo herauspellt. Ja. Und das Schlimmste, was ich immer wieder sehe, deswegen muss ich da einmal einhaken, ist, dass das Modell von Menschen auch immer wieder erzählt wird in Bezug auf Trauernde. Ne? Die hat dieses Modell, also du weißt es, für die zuhören, die hat das an Sterbenden entwickelt, hat dabei auch ziemlich genial geklaut. Also die Idee hat sie nicht mal im Originären gefunden und hat aber genau diese Problematik entstehen lassen. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen, jetzt wieder als Frage an dich, auch so der moderne Mensch. Ne? Der moderne Mensch sieht Sachen als Aufgabe, die lösbar sind. Es ist irgendwie alles lösbar, wenn ich schlau genug oder reich genug bin. Und das ist doch so das große Dilemma, dass diese Muster, die wir jahrzehntelang lernen in der Problemlösung, da nicht funktionieren, oder? Oder sehe ich das falsch? Also widersprich mir gerne immer, das freue ich mich mehr drüber als über Zuspruch.
Ja, ich finde, es ist ja plausibel, dass die Menschen denken, sie möchten das jetzt richtig gut machen. Und das ist ja im Prinzip immer unsere Reaktion, wenn wir ein Problem sehen, dass wir denken, das muss man lösen. Und in diesem Fall ist es aber tatsächlich so, dass die Möglichkeit, da wirklich etwas zu lösen, relativ begrenzt ist. Und trotzdem dann natürlich auch die Ressourcen, die da sind, umso wichtiger sind, dass man sich genau überlegt, was hilft denn tatsächlich in der Situation. Und dann ist es irgendwie auch natürlich total plausibel zu sehen, dass dann jemand auch einfach nochmal weitermachen möchte im Sterben, was er immer gemacht hat, und nochmal eine Serie im Fernsehen sehen will und seine Verwandten sehen will. Das ist so ein Thema für Pflegekräfte manchmal, dass die denken, wie kommt es eigentlich, dass die Familie immer noch mit den gleichen Konflikten da jetzt auch am Sterbebett dasteht? Können die sich jetzt nicht endlich mal vertragen? Wir würden sagen, für die Sterbenden ist das eigentlich eine Sache, die sie kennen. Das ist ihre eigene Familie.
Das ist Normalität.
Ja, das ist
Tante
Normalität.
Dass Tante Trude und Tante Inge sich gerne mal streiten.
Und nicht gleichzeitig zu Besuch kommen. Ja. Und die würden sich ein bisschen wundern, wenn das jetzt anders wäre.
Ich versuche halt gerne immer auch, also quasi nach Lösungen zu suchen. Wir nehmen mal jetzt wieder die Perspektive auf Umfelder von Menschen, die versterben, ja. Mhm. Wenn ihr eure Forschung anschaut, kannst du das zusammenfassen, wo du im Nachgang sagen kannst, Familien oder, also Familie ist für mich alles, ne? Das können auch Freunde sein. Umfelder, wo haben Umfelder organisch diesen Prozess am besten bewältigen können? Was waren die Sachen, die denen geholfen haben? Kann man das beziffern anhand dieser Interviews? Kann man das erklären daran?
Wir stellen gerade einen Artikel fertig, in dem wir uns angucken, wie es Familien machen in der Situation und auch im weiteren Sinne Familie und wie es die Pflegekräfte machen. Und was man dann sieht, ist, dass die Familien ganz andere Ressourcen haben, mit diesem Thema umzugehen. Und das zieht sich durch die Trauerarbeit durch und auch durch die Bestattung durch. Da habe ich jetzt neulich mal gehört, dass jemand gesagt hat, ein Seelsorger gesagt hat, das ist so doof bei den Angehörigen, die tun sich schwer, den richtigen Termin zu finden, an dem jetzt die Trauerfeier stattfinden kann und dann auch da zu sein. Und die Leute nehmen sich einfach nicht die Zeit dafür, richtig zu trauern. Das ist auch ein Thema für die Pflegekräfte, die sehen, die Familie will immer genau wissen, wann passiert das jetzt mit dem Sterben, und dann können sie es genau nicht sagen, die ist immer unter Druck. Und was wir aber sehen in den Interviews ist, dass die Familien ganz eigenständige Ressourcen hat im Erinnern. Das Gedächtnis der Familie ist überhaupt nie ein Problem, denn die kennen diesen Angehörigen, die verbinden wahnsinnig viel mit dieser Person, was sehr individuell ist und was völlig, also auch zum Teil völlig losgelöst ist von dieser Situation jetzt im Sterben. Also dieser Sterbende, der hat ja vorher sehr viel länger schon in einer auch anderen Situation nicht krank und nicht alt gelebt. Und diese Bilder sind für Familien oft viel wichtiger. Und wir sehen das im Kontrast zu den Pflegekräften und jetzt dieser Geschichte auch mit den Seelsorgern und den Bestattern. Die Pflegekräfte, die machen sich in dem Hospiz so ein Ritual, wo sie sagen, einmal im Monat führen wir uns vor Augen, wer eigentlich bei uns gestorben ist, weil wir sehen, wir machen das sonst quasi wie am Fließband, das wollen wir gar nicht und wir wollen uns erinnern, wir möchten auch mal trauern. Und das müssen die quasi künstlich herstellen, weil die Menschen ja nicht so lange kennen. Die Familie hat dieses Problem überhaupt gar nicht. Die hat in sich ein festes Bild dieses Angehörigen. Und dann sitzt sie da im Hospiz und guckt sich an, wie er jetzt aussieht. Und es ist anders und sie muss davon abstrahieren. Und dann geht sie zu der Trauerfeier Und dann hören sie sich an, was sagen denn da die Seelsorger und was sagt der Bestatter? Und die müssen ja dann in der Situation sich irgendwie ein Bild machen. Das ist für die Familie immer ein bisschen schräg. Es passt nie so ganz, aber es geht ja nicht anders.
Das heißt jetzt so als Handlungstipp für Familien könnte sein, schaut auf Ressourcen, die ihr eh in der Familie auch habt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ganz genau. Also von den Familien wird viel erwartet, was die da alles richtig machen sollen. Denn sind die natürlich enorm unter Druck auch. Also es wird sogar erwartet, dass sie eigentlich auch ihre Angehörigen im Sterben zu Hause betreuen sollen, was ja oft gar nicht mehr geht und wo wir auch sehen, dass die Sterbenden selber auch sich das gar nicht, also die würden das sagen, das ist toll im Kreis der Familie zu sterben, aber dann sind sie doch ganz froh.
Also auf dem Papier ist, glaube ich, die Statistik, ich meine, dass die Masse hat quasi, wenn sie nicht mit einer infausten Diagnose oder in einer Sterbesituation, das sagen alle, ich würde gerne im Kreis meiner Liebsten sterben. Das ist, glaube ich, so die Standardantwort, die, ich weiß gar nicht, über 70% der Deutschen geben, wenn man sie das fragt, oder?
Ja, das stimmt. Und dann sehen wir doch, dass es für Sterbende und für Angehörige schon auch viel, viel angenehmer ist, wenn das nicht der Fall ist. Und so etwas beispielsweise wie mit dem eigenen Vater zur Toilette gehen, den eigenen Vater sauber machen, waschen und so weiter, das ist schon auch eine große Herausforderung und es wird auch schon selten, aber es wird gesagt in den Interviews. Und wir würden jetzt daraus, dass das so oft nicht formuliert wird, eher auch schließen, dass das auch tatsächlich, dass das vielleicht eher auch noch ein Tabu ist, wo man nicht so gerne drüber redet.
Weil da Schuld dann mit auch als Gefühl an den Tisch kommt oder
ja, was? Ja, denke ich schon auch und es ist schon auch eine peinliche Situation, also jetzt.
Also ich meinte das andersrum, ich meinte dass ich hatte mit meiner Mutter das Gespräch, das kann ich glaube ich erzählen, dass ich persönlich glaube, dass statt die Wohnung deiner Oma zu putzen, die wahrscheinlich auch jemand anderes putzen kann, nimm dir lieber Zeit und verbring Zeit mit ihr, aber dass da so ein Schuldgefühl ist, ich muss das jetzt machen, ich muss mich selber um die Pflege kümmern und gehe da drin auch auf.
Ja, und denn mögen das die Familien sehr, in so ein Hospiz zu kommen und da wirklich auch eine qualitätsvolle Zeit mit ihren Angehörigen zu verbringen. Aber es wird von allen Seiten beobachtet, was die Familien machen und ob sie sich richtig benehmen und angemessen. Wir würden sagen, man unterschätzt tatsächlich, dass die Familien so einen ganz eigenständigen Zugang haben. Und dieses Gedächtnisproblem, sich zu erinnern an jemanden, der zur Familie gehört, auch durchaus mit negativen Aspekten, das haben die nie als Familie, dieses Problem. Und können eigentlich immer sich ein Bild machen. Das Problem haben aber tatsächlich die ganzen Organisationen drumherum, die das alle richtig machen wollen, jetzt vom Ablauf her. Und die möchten, dass die Familie pünktlich da ist und alle sollen da sein. Und weil dieses Ideal so stark ist, dass die Familie präsent sein soll und es für den Sterbenden wichtig ist. Und dann soll es tatsächlich gut klappen. Und zum Schluss ist es doch nicht so, weil es sich einfach nicht organisieren lässt.
Du siehst mich gerade, weil wir sehen uns, man muss es einmal sagen, du bist in München, ich sitze in Berlin und wir sprechen quasi über eine unglaublich technische Leitung. Du siehst mich leider nicht nicken. Du redest gerade über Sterben. Ich sehe das ganz häufig bei trauernden Menschen, ne? Also wo häufig auch so eine ähnlich hohe Erwartungshaltung, wie eigentlich Trauer auszusehen hat und wie man sich dem stellt und wie man das macht, das häufig nicht mit Lebensrealitäten abzugleichen ist. Und deswegen bin ich gerade sehr bei dir und du rennst sehr offene Türen an. Das freut mich, weil wie reagieren dann Institutionen drauf? Weil man kann, wenn man das möchte, ja auch eine Form von Kritik raushören. Gibt es dort Reaktionen? Schreiben dir Ehrenamtliche, dass das nicht wahr ist? Wie reagieren die?
Ja, wir finden ja eigentlich, dass es sehr gut läuft in den Institutionen und dass sie es alles sehr gut machen, nur dass sie es anders beschreiben würden und sich an Stellen unter Druck setzen, an denen sie das eigentlich nicht machen müssten. Dann hat man gleichzeitig immer so ein bisschen Sorge und denkt, jetzt sollen sie es auch nicht ganz leger handhaben. Es ist schon gut, dass sie sich so viel Mühe geben und das tun sie. aber die Erwartung, die sie haben, dass sie da jetzt alles abdecken und wissen, was sie für eine Person vor sich haben, die da im Sterben liegt und die genau an der Stelle abholen, wo es relevant ist. Ich glaube, da muss man tatsächlich die Latte ein bisschen tiefer hängen und mit berücksichtigen, dass das schon auch ein erwachsener Mensch ist, der im Leben einiges erlebt hat und dass man das nicht einfach so einholen kann in dem, was man da macht und was man da anzubieten hat. Und dann wäre es auch alles ein bisschen entspannter. Und diese Entspanntheit, die finden wir aber durchaus auch in diesen Einrichtungen.
Du redest jetzt sehr viel über Hospize. Das ist ja immer noch der seltenere Fall, weil einfach die Kapazitäten gar nicht da sind. Was beobachtet ihr an anderen Institutionen? Also was beobachtet ihr in Seniorenresidenzen oder in Krankenhäusern?
Also wir haben jetzt tatsächlich dort vor Ort keine Studien gemacht. Was man aber sehen kann, ist, dass durchaus die Hospize da auch eine Vorbildfunktion haben und dass man sich so ein bisschen fragt, inwiefern können solche Einrichtungen davon profitieren. Und Pflegekräfte, die wir in Hospizen interviewen, die sind ganz oft vorher in Krankenhäusern gewesen oder in Pflegeeinrichtungen und gehen dann extra in Hospize, weil sie sagen, sie möchten diesen größeren Freiraum haben, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir würden sagen, auf der Grundlage jetzt unserer Forschungen, dass wahrscheinlich so viel, wie man da zu bieten hat, in den Hospizen nicht zu leisten ist an anderen Orten. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was in Hospizen möglich ist. Da werden Klanginstrumente erfunden für diesen Anlass und es gibt unglaublich viele Berufsgruppen, das wird nicht gehen. Und wir sehen auch, dass die Sterbenden sich ganz erstaunt umschauen und beobachten, was da alles passiert. Aber tatsächlich ein bisschen Normalität im Pflegeheim zu schaffen und zu erhalten, das wäre tatsächlich ein großes Ziel. Und nicht zu denken, man muss jetzt in so einer Pflegeeinrichtung alles nachstellen, was in den Hospizen möglich ist, wird gar nicht möglich sein und ist in mancher Hinsicht auch tatsächlich gar nicht so richtig wünschenswert, wenn wir unser Ideal des guten Sterbens, bei dem wir denken, es muss jetzt jede Handlung darauf ausgerichtet sein und dem gerecht werden und der Sterbende muss sich darauf einstellen und tatsächlich das jetzt auch richtig gut machen können, wenn wir das Ideal so ein bisschen relativieren, dann kommen wir, glaube ich, besser an bei einer Idee davon, wie Sterben ganz gut gelingen kann.
Wenn ich dich jetzt nochmal als Soziologin frage, wenn ich das jetzt, du hast jetzt so auf diese kleinen Mikrokosmen geschaut, wenn ich da mal rauszoome, was würde die Veränderung dieses Ideals für uns gesellschaftlich bedeuten? Was kann uns das bringen?
Ich denke, der Profit, den man davon hat, als Gesellschaft zuzuschauen, der ist immer relativ gering. Wir sehen das auch im Alltag an der Universität. Wir lehren ja auch zu diesem Thema. Und dann sind es junge Leute, die sich etwas anhören dazu. Vom Zuschauen lernt man nicht so schrecklich viel. Also man lernt was anderes.
Ja, okay.
Man lernt, wie es ist als Zuschauer und versucht es dann auf sich selber zu übertragen und nimmt sich was vor. Und wir sehen das auch im Blick auf die Ärzte, die dieses Geschehen beobachten, die erleben, dass Patientenverfügungen geschrieben werden und die Leute sagen, wenn mal dies und jenes ist, dann möchte ich aber nicht mehr. Und dann tritt die Situation ein und dann ist es doch anders. Und das liegt daran, weil die Realität des Sterbens dann tatsächlich nochmal eine ganz neue Bedeutung kriegt. Und wenn wir nur zugucken, dann ist es mehr so wie ein Film, den man sieht, denn die eigene Betroffenheit in der Situation kann man, glaube ich, sehr schlecht nachempfinden.
Und wenn du dir so drei Dinge wünschen könntest, wo du sagst, ich glaube, die Schritte könnten nochmal eine Verbesserung insgesamt bringen, das haben wir in unserer Forschung gesehen. Könntest du da irgendwie, oder wenn es nur zwei sind, auch nur zwei benennen, wenn du jetzt sagst, ich als aus der Forschung und ich als Mensch, das sind so die drei Sachen, die würde ich mir wünschen, dass sie, bis ich mal in das Alter komme, zumindest gedanklich angegangen sind oder vielleicht sogar umgesetzt sind.
Ja. Also ich glaube schon, dass diese Idee, dass das Sterben in so einer familiären Form stattfinden soll, dass das eine hinderliche Geschichte ist. Und das überträgt sich ja auch auf die Organisationen, die dann damit beschäftigt sind, die unter diesem Druck stehen, dass die Familie sein sollen. Familie ist da, glaube ich, nicht unbedingt die Lösung, was das Organisationsförmige angeht. Das ist einfach Arbeitsteilung. Und es ist aber hilfreich, das ist gut, dass die Leute da unterschiedliche Aufgaben haben. Das ist unsere normale Erfahrung im Alltag auch, wenn wir nicht sterben, dass wir mit Menschen zu tun haben, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen. Und insofern wäre es, glaube ich, ganz gut, dieses Familienideal da etwas zu lockern. Es würde auch für die Familien gut sein, weil die auch unter diesem Druck stehen, dass sie denken, sie müssten es eigentlich selber machen und sie schaffen es nicht. Also wenn Familien das schaffen, ist das toll, aber es ist gar nicht so verallgemeinerbar als Ideal. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Druck rausnehmen würde, sowohl bei den Organisationen als auch bei den Familien, ist das, glaube ich, hilfreich. Und die andere Sache wäre die Geschichte mit der Auseinandersetzung mit dem Sterbenden. Also dass wir denken, man muss alles versprachlichen, man muss über alles reden, man muss das bewusst machen. Da sehen wir in den Einrichtungen, in denen gestorben wird, wird niemand mehr gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch gut so. Dann empfindet man es aber doch immer noch so ein bisschen als nicht die ganz gelungene Form. Und ich glaube, dieses sich nicht explizit damit auseinandersetzen, könnte man ein bisschen emanzipieren. Ist auch eine Form, die tatsächlich okay ist.
Ja. Bin ich sehr doll bei dir, weil ich immer kenne diese Fragen so aus Interviews. Und wir müssen sich jetzt Menschen, die müssen ja den Tod ins Leben holen. Also, nee, sorry, das muss keiner. Das ist nicht die Fragestellung. Mhm. Ich danke dir ganz doll für das Gespräch und du kannst durch alle Podcasts hören. Das habe ich so noch nie gesagt. Für mich war das, glaube ich, gerade einer der wichtigsten Gespräche, die wir bis jetzt geführt haben. Ich danke dir.
Ich danke dir für die Gelegenheit, da mal drüber zu reden. Tschüss.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.